ist natürlich immer wie bei jeder Münze so, die hat zwei Seiten und ein überdurchschnittliches Renditepotenzial kommt meistens nicht mit mehr Sicherheit einher, sondern genau wie du schon sagst, es kann auch ein Risiko bestehen. Man kann auch sagen, dass Renditen oder Renditepotenzial sich immer in beide Richtungen entwickelt. Das heißt, wenn ich ein höheres Potenzial auf mehr Rendite habe, dann habe ich dieses Abweichungspotenzial aber auch nach unten genauso.
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. In dieser Folge erfährst du exklusiv, ob und wie viel Schwellenland-Investment deinem Portfolio gut tut. Und los geht's mit der heutigen Folge. Heute wollen wir nämlich über, wie ich schon versucht habe zu sagen, Schwellenländer sprechen. Oder für viele auch bekannt als Emerging Markets. Einfach das Ganze nur in Englisch, aber durchaus klingt das ja irgendwie immer ein bisschen hipper. Und vielleicht ist das dem einen oder anderen eher darunter bekannt. Wahrscheinlich haben viele, die sich mit dem Thema Investment beschäftigen, sind im Laufe ihrer Zeit mal auf den einen oder anderen Finanztipp gestoßen, von wegen die Emerging Markets müssen immer mit ins Portfolio, auch häufig in einer ganz populären Aufteilung. Darüber werden wir heute aber nochmal ein bisschen genauer sprechen. Wir wollen heute aber erstmal sprechen, was sind eigentlich Emerging Markets, wieso sollen die häufig mit ins Portfolio? Und ja, wir haben ja hier einen Investment-Spezialisten an Bord und den werde ich dazu heute einfach mal ein bisschen ausquetschen. Julian, schieß mal los. Emerging Markets, das sollte dir ein Begriff sein. Was ist das?
Ja, wenn man über Anlagen spricht, dann kann man die in verschiedene Themen sortieren. Und das ist eine Art, wie man eine Gruppe von potenziellen Anlagen kategorisiert, so will ich es mal nennen. Man kann zum Beispiel Anlagen aufteilen nach Ländern, dann heißt das meistens eine hemisphärische Allokation, oder nach Branchen, zum Beispiel sagt man dann nur Medizintitel oder nur Rüstungstitel, die momentan irgendwie bei vielen scheinbar interessant und gefragt sind. Oder man kann es auch nach Volkswirtschaften oder Entwicklungsstand der Volkswirtschaft oder auch ein bisschen zusammen mit der ökonomischen Freiheit orientieren. Und wenn man das nach diesem volkswirtschaftlichen Prinzip macht, dann kann man das zum Beispiel unterteilen in entwickelte Länder. Manchmal werden die auch als westliche Länder oder als Industriestaaten betitelt. Und zum Beispiel auch in die Gruppe der Schwellenländer oder wie du schon gesagt hast, Emerging Markets. Das sind die Länder, die auf der klassischen wirtschaftlichen Entwicklung hinter den Industrienationen stehen. Also als Beispiel Deutschland ist eine der führenden Industrienationen. Die würde man ganz klar zu den entwickelten Ländern zählen. Und die Schwellenländer, da spricht man zum Beispiel von, na, vor ein paar Jahren war mal das Wort BRICS ganz bekannt in aller Munde. Damit meinte man zum Beispiel Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Weitere Länder, die man dazu zählt, sind zum Beispiel Mexiko, Indonesien, Türkei, Thailand, Vietnam. Das geht jetzt nicht vielleicht nur um die, aber wenn man die so in eine Gruppe packt, dann bekommt man schon ein ganz gutes Gefühl, was damit gemeint ist. Also die Länder, wo vielleicht in den Städten schon viel ökonomisch los ist, aber auf den Ländern Menschen teilweise noch ihre Agrarprodukte auch mit Eseln oder mit Kuhkarren transportieren und besonders viel Entwicklungspotenzial besteht, weil man davon ausgeht, dass die auch danach streben, den gleichen volkswirtschaftlichen Wohlstand, das gleiche Bruttoinlandsprodukt wie die Industrienation zu erstreben und die aber schon sehen, wo es hingehen soll, also quasi eine Abkürzung haben. Also es ist einfacher, sich heute als Schwellenland auf einen Level von Industrienationen zu entwickeln, als es für die Industrienationen selber gewesen ist, weil die mussten das ja erst alles selber in Anführungszeichen erfinden, die anderen können es einfach nachmachen und gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel Fleischkonsum, der ja als Luxusanzeige auch oder Indikator mit genutzt werden kann und in vielen Schwellenländern ist das Bestreben auch mehr wertvolles Fleisch als Beispiel Rindfleisch essen zu wollen. Solche Länder sind das.
Finde ich ganz spannend, dass du BRICS-Länder gesagt hast, weil ich kann mir vorstellen, dass das, oder BRICS-Länder, hast du es so genannt, BRICS-Länder oder einfach nur BRICS-Bezeichnung?
Ja, BRICS-Staaten, Länder ist das Gleiche. Also das ist einfach nur, BRICS, BRICS steht halt für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika und alle paar Jahre erfindet jemand so ein neues.
Aber ich glaube, dass die Eselsbrücke wahrscheinlich vielen noch gar nicht geläufig war. Und dass vielleicht auch der ein oder andere, der sich schon mal so ein kleines bisschen damit beschäftigt hat, dass der vielleicht dachte, okay, sind vielleicht erstmal ein bisschen unterentwickelte Länder. Was man aber vielleicht nicht unbedingt auf den ersten, im ersten Gedanken mit Russland oder auch China verbindet, weil ich meine, China, ich glaube ich, also das Land, was am meisten produziert auf dieser Welt, dass man da vielleicht erstmal gar nicht so den Gedanken zu hat und auch Russland durchaus auch sehr entwickelt ist, aber offensichtlich dann immer nur in Teilen und dass man dass das vielleicht eine ganz gute Eselsbrücke ist mit dem BRICS.
Ja, man muss ein bisschen aufpassen, was man mit entwickelt meint. Also das kann ja auch schon eine Beleidigung sein. Da sollte man aufpassen, welchen Bereich man damit meint. Also ist das jetzt der ökonomische Fortschritt oder das Durchschnitts-Pro-Kopf-Einkommen oder ist das vielleicht der durchschnittliche Technologiestand oder es kann auch sein, dass es den Menschen dort trotzdem sehr, sehr gut geht und die sehr glücklich sind, aber vielleicht nicht den gleichen Wohlstand haben. Also Vorsicht mit allgemein das zu bewerten.
Mhm. Ja, gut, dass du es sagst. Was sind denn die Vorteile oder die Chance, wenn man jetzt in Schwellenländer investiert?
Wir haben gerade schon ganz kurz gehört, mal zusammengefasst, streben die danach den Ländern, die vorweglaufen, denen das Industrienationen nachzustreben. Also die gleiche medizinische Versorgung, die gleiche Luxusgüter, die gleichen Bildungszugang, gleichen Autos fahren. Und man kann da auch davon sprechen, dass die oft auch motivierter sind, mehr, also die einzelnen Personen in der Volkswirtschaft motivierter sind, mehr Leistung zu geben. Und hat natürlich sehr viel Potenzial für die Wirtschaft dort, besonders hohe weitere Renditen in der Performance, wenn man jetzt rein investiert, zu geben. Das heißt, die durchschnittlich zu erwartende Rendite, die könnte man schon etwas höher setzen als die durchschnittlich zu erwartende Rendite in entwickelten Nationen, in Industrieländern. Und das ist natürlich für einen Anleger immer spannend, wenn der hört, da schlummert ein vielleicht überdurchschnittliches Renditepotenzial. Und diejenigen, die da finanzaffin sind, sagen, oh, da will ich dabei sein.
Ja, das leuchtet ein. Das liegt auf der Hand, das stimmt. Was würdest du denn sagen, was sind gleichzeitig auch die Risiken?
Ja, das ist natürlich immer wie bei jeder Münze so, die hat zwei Seiten und ein überdurchschnittliches Renditepotenzial kommt meistens nicht mit mehr Sicherheit einher, sondern genau wie du schon sagst, es kann auch ein Risiko bestehen, weil das auch oft politisch weniger stabile Länder sind, kann es bedeuten, dass da politische Entscheidungen getroffen werden, die den ökonomischen Entwicklungen nicht immer gut tun, / den Investoren im Portemonnaie wehtun können. Also das kann auch schon mal sein, dass da einfach Unternehmen nicht weiter ökonomisch entwickelt werden, sondern im Gegenteil verstaatlicht werden. Dann wird man einfach enteignet als Mitinvestor. Grundsätzlich sind solche Länder auch immer krisenanfälliger und sehr sensibel, wenn es mal konjunkturelle Herausforderungen gibt, wenn es vielleicht zu weltwirtschaftlichen Drawdowns, also erstmal Abgängen geht, also zu, man spricht auch von Bärenmärkten, dann kann das sein, dass der gefestigte Aktienmarkt um vielleicht 30-40% zurückgeht und dann Schwellenländer auch mal schnell um das bis zum Doppelten. Also die Schwankungsbreite ist da einfach größer. Man kann auch sagen, dass Renditen oder Renditepotenzial sich immer in beide Richtungen entwickelt. Das heißt, wenn ich ein höheres Potenzial auf mehr Rendite habe, also mehr Abweichung vom Durchschnitt, dann habe ich dieses Abweichungspotenzial aber auch nach unten genauso. Also ich sollte da als Anleger schon auch wissen, dass ich da auch mal deutlich signifikante negative Renditen über mehrere Jahre haben kann, was dann wiederum bedeutet, dass ich da vielleicht kein Geld reinstecken sollte, was ich nach 4, 5, 6, 7 Jahren auf jeden Fall aus heutiger Sicht wieder abziehen möchte, sondern eventuell auch mal 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre warten muss, damit sich so ein Investment für mich mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit auch positiv gelohnt hat.
Okay, das leuchtet meines Erachtens auch ein. Was würdest du denn sagen, kann man das so runterbrechen, was ist grundsätzlich die zu erwartende Rendite beim Investment in Schwellenländer oder Emerging Markets?
Starten wir mal bei der Renditeerwartung des Gesamtmarktes, also wenn wir den gesamtweltwirtschaftlichen Aktienmarkt uns angucken, würde ich sagen, über viele Jahrzehnte kann man im Schnitt, wenn man jetzt nicht selektiv investiert und das nicht gemanagt wird, sondern einfach nur den Durchschnitt betrachtet, so mit 7% Rendite pro Jahr rechnen, kann man sogar auch volkswirtschaftlich berechnen, warum das in dem Bereich liegen sollte. Das ersparen wir uns jetzt aber mal. Und wenn wir wissen, dass in diesem Gesamtmarkt ist ja ein Teil auch schon Schwellenland mit drin, natürlich unterrepräsentiert, aber es ist trotzdem mit drin. Aber wenn wir wissen, dass hier jetzt in diesem Bereich ein überdurchschnittliches Risikopotenzial liegt, dann sagt natürlich sofort jeder Anleger, ha, Moment, dieses höhere Risiko will ich mit mehr Rendite eingepreist wissen, sonst würde ich da ja nicht investieren. Also wenn ich bei gleicher Renditeerwartung in ein augenscheinlich stabileres, sicheres oder ein weniger sicheres Produkt investieren könnte, dann will ich ja immer das sichere. Also damit ich dann da investiere, brauche ich eine höhere Renditeerwartung und die würde ich schon mindestens mit 2%, vielleicht 2% plus x pro Jahr im Schnitt über lange Zeiten dann auch bepreisen. Das heißt, wenn ich eine Erwartung habe, Weltmarkt 7%, dann würde ich schon sagen, habe ich hier die Renditeerwartung von 9%, damit ich überhaupt da reingehe. Was aber ganz wichtig ist, das muss dann nicht immer in der Realität auch wirklich das Ergebnis sein. Oder wenn es das Ergebnis ist, dann eher im Durchschnitt über viele Jahre. Kann also sein, dass ich über mehrere Jahre auch mal eine deutlich schlechtere Rendite habe, weil diese Märkte vielleicht gerade jetzt nicht so gefragt sind. Kann aber auch sein, dass wenn die gerade Rückenwind haben, dass ich mal über 5 Jahre im Schnitt vielleicht sogar 15% oder 20% sehe in den ausgewählten Märkten. Wichtig ist nur, dass ich von solchen kurzfristigen Phasen, 5 Jahre oder vielleicht auch mal 10 Jahre, wenn jetzt in 10 Jahren im Durchschnitt 2% oder 10% gewesen ist, von denen sollte ich nicht automatisch auf die unlimitierte Zukunft schließen. Das machen Anleger sowieso ganz oft falsch. Sie gucken zu kurz in den Rückspiegel und sagen, naja gut, jetzt hatten wir ja 4 Monate Sommer, ab jetzt ist immer nur noch Sommer.
Ja,
das kostet vielen Anlegern immer ziemlich viel Geld. Manche sind aber auch nicht belehrbar und sagen, ja, die Regeln, die die letzten Jahrhunderte vielleicht gegolten haben, die gelten ab diesem Sommer, letzten 3 Monate halt nicht mehr. Bezahlt man halt letztendlich hinterher teuer mit dem angelegten Geld, aber das dafür haben wir ja unseren Podcast, um Menschen dahin ein bisschen sensibel zu machen.
Ja, das ist wohl wahr. Okay, aber erstmal gut für eine ungefähre Einschätzung, was ich da an Rendite mitnehmen kann. Was würdest du sagen als Finanzexperte, was ist wichtig bei einer Investition in die Emerging Markets? Gibt es irgendwas, wo du sagst, darauf bitte achten?
2 Gedanken kommen mir da. Erster Punkt, wenn ich in Emerging Markets investieren will, dann machen manche Anleger das so, dass die sich da ein Anlageprodukt raussuchen und als allererstes erstmal schauen, in welchen Ländern ist denn dort investiert. Das hilft aber nur bedingt, weil wenn ich so ein, man nennt das Diagramm für die Länder- oder Hemisphärenallokation anschaue, dann steht da, aus welchen Ländern stammen denn die Unternehmen, die in diesem Anlageprodukt zusammengefügt sind. Allerdings muss man da unterscheiden zwischen, ich will in Länder investieren, ich will in Unternehmen investieren, die in diesen Unternehmen, Unternehmen investieren. Ganz langsam jetzt, genau, durchatmen. Also ich will in Unternehmen investieren, die in diesen Ländern entweder ansässig sind, also ihren Hauptsitz haben und damit auch dort steuerpflichtig, oder ich will in Unternehmen investieren, die hauptsächlich ihren Umsatz in diesen Ländern machen. Und das ist teilweise ganz unterschiedlich. Also Beispiel, wenn wir jetzt über asiatische Märkte sprechen, dann kann es gut sein, dass ein deutsches Unternehmen wie Siemens zum Beispiel dort viel Infrastrukturprojekte hat, weil sie zum Beispiel dort Kraftwerke entwickeln. Dann kommt aber dieser Umsatz daher, weil sich dieses Land gerade überproportional entwickelt. Sollte ich dann also in einen Kraftwerkhersteller aus dem Land investieren, den es vielleicht gar nicht gibt, oder in Siemens, was aber ja eigentlich ein deutsches Unternehmen ist, das ist jetzt nur ein Beispiel, wo ich dann in meiner Übersicht über die Länderallokation dieses Produkts dann da Deutschland stehen habe. Und dann sagt vielleicht der ein oder andere Anleger, ja, aber ich will ja eigentlich in Schwellenländer investieren, Deutschland ist kein Schwellenland, das stimmt, aber dieses Unternehmen macht dann vielleicht überproportional viel Gewinn oder hat viel Gewinn Entwicklungspotenzial, weil halt da große, wichtige Märkte sind. Also da sollte man erstmal auch verstehen, dass das, was da als Länderallokation bei einem Produkt steht, nicht immer das ist, wo auch der Umsatz passiert, da unterscheiden zu können. Ich glaube, wenn man es einmal gehört hat, ist es auch total einfach nachvollziehbar. Und zweitens, gerade in diesem Bereich macht es aus meiner Sicht doppelt Sinn, da nicht einfach auf ein totes statistisches passives Produkt zu setzen. Also irgendjemand am Schreibtisch gestaltet da eine Anlage, wo ein paar, jetzt mal ganz salopp, ein bisschen abwertig gesagt, ein paar Unternehmen, die da passen könnten zu dem Thema, zusammengewürfelt werden und dann einmal festgezurrt werden und dann geht's los, sondern ich sollte da idealerweise ein Produkt haben, also eine Vermögensverwaltung, ein aktives Fondsmanagement oder ähnliches, die zum einen erstmal genau analysieren, was sind alles Parameter, die für diese Investments relevant sind, weil die Märkte halt deutlich komplizierter sind und auch ein überdeutliches Risiko, was wir schon gehört haben, reduziert werden kann oder zumindest gemanagt werden kann, wenn man genau weiß, was man tut und in welchen Ländern man warum wo reingeht. Und also diese Vermögensverwalter auch nur in Titel investieren, wenn die vorher vor Ort gewesen sind und nicht nur auf dem Papier gesehen haben, da gibt es wohl eine Company, sondern auch dort in meinetwegen Indonesien einmal durch die Hallen gegangen sind und gesehen haben, ja, die Maschinen, die es auf dem Papier gibt, die gibt es wirklich, die Mitarbeiter, die haben gute Laune, die Arbeitsbedingungen stimmen. Man will ja auch nicht in unmenschliche Arbeitsprozesse investieren, damit Geld verdienen. Und die gucken auch regelmäßig die Entscheidung, die wir einmal getroffen haben, diesen Titel mit ins Portfolio aufzunehmen, macht das Sinn, das weiter zu halten? Weil da die Veränderungen gerade in diesen Märkten auch sehr stark sind und es da mehr als Sinn macht, regelmäßig zu schauen, wollen wir dort weiter investiert sein? Also sprechen wir jetzt mal von einem ETF, dann ist es in der Regel so, wird einmal das Paket zusammengeschnürt, was auch immer jetzt gerade der Grund ist, warum welche Länder und welche Titel da drin sind, aber es wird nicht 24/7 gescreent, war die Entscheidung von vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren immer noch die richtige, wollen wir weiterhin so dabei sein. Also dann ist man wie so eine Art Beifahrer im Rollercoaster, also in der Achterbahn. Aber cool wäre es ja, wenn jemand vorher antizipiert, gleich geht's so, hat es das Potenzial runterzugehen, warum auch immer. Wir steigen mal lieber vorher aus und lassen dann den Rollercoaster da alleine, ohne die Passagiere mit ihrem Geld dann da runterfahren. Also da glaube ich, ist aktives Management auf der einen Seite für das Risikomanagement super wichtig, aber vor allen Dingen auch zum Finden von der Chance auf echte Outperformance doppelt relevant, weil da ganz viele Perlen auch versteckt sind, die abseits von den Durchschnittsmärkten schlummern und das ist ja gerade die Aufgabe von Analysten, auf solche Unternehmen aufmerksam zu werden, möglichst früh dort investiert zu sein und darüber dann den Anlegern auch nochmal echte tolle Mehrwerte zu ermöglichen.
Okay, das hört sich ehrlicherweise alles gar nicht so einfach an, wie man vielleicht sonst so denkt. Aber wir halten fest, wir haben eine höhere Chance auf, ja, wie du es gerade so schön genannt hast, Outperformance, aber gleichzeitig auch eine breitere Schwankungsbreite, eine größere Schwankungsbreite, so. Und du sagst, aktives Management kann da durchaus hilfreich sein, damit man nicht wie der Rollercoaster unterwegs ist. Jetzt kenne ich auch schon aus meiner Erfahrung im Finanzbereich durchaus all die großen Empfehlungen von irgendwelchen Finanzplattformen, teil doch dein Portfolio gerne 70-30 auf. Und das wird wahrscheinlich vielen Zuhörern auch schon ein Begriff sein, irgendwie 70% MSCI World, 30% Emerging Markets. Jetzt haben wir ja bis hierhin schon gehört, okay, Schwellenländer sind durchaus komplizierter, als man vielleicht so denkt und es gibt doch das eine oder andere zu beachten. Würdest du sagen, die Aufteilung des Portfolios, die ist es? Oder gibt es durchaus vielleicht ein bisschen mehr zu bedenken, weil mich lässt es jetzt ehrlicherweise ein bisschen stutzen, ob man jetzt jedes Portfolio unabhängig vom Risikotypen und von der Anlagesumme tatsächlich so aufstellen sollte. Hört sich für mich ja erstmal nach Quatsch an.
Ja, die pauschale Empfehlung 70-30 ist wahrscheinlich genauso clever wie die pauschale Empfehlung, jeder sollte einen VW Golf fahren. Im Durchschnitt ist es wahrscheinlich für jeden statistisch von oben betrachtet das perfekte Auto. Nur individuell betrachtet ist es für jeden, also es gibt natürlich auch welche, für die passt es auch individuell betrachtet, aber für viele halt ist es das nicht passende Auto. Für einige, die wollen mehr transportieren, für einige, die wollen schneller fahren, einige wollen günstiger unterwegs sein, einige haben nur kleine Parkbuchten, da passt der gar nicht rein. Andere setzen auf mehr Anspruch, wie es optisch sein soll oder auf die Verarbeitung. Einige sagen, ich hätte gerne mehr Motorleistung. Und ähnlich ist es mit Pauschalempfehlungen, eigentlich in allen Lebensbereichen und natürlich im Speziellen auch im Finanzbereich. Wenn man sich nicht damit beschäftigen will, dann kann es natürlich eine Lösung sein, diese 70-30-Aufteilung zu fahren. Aber individuell für jeden Anlagewunsch macht es schon Sinn, genauer zu gucken, okay, was sind auf der einen Seite nach hinten geguckt, deine bisherigen Erfahrungen als Anleger und nach vorne geguckt, noch wichtiger, was sind denn deine Ziele? Und nur um einen einzigen Aspekt damit rauszunehmen, ist zum Beispiel die Frage nach deinem Anlegeralter. Wenn du noch viele Jahrzehnte als Anleger potenziell vor dir hast und Rendite offensiv unterwegs sein willst, dann könnte man da ja vielleicht auch mal ein bisschen mehr Schwellenlandallokation, also Anteil, mit reinpacken, wenn das zu einem passt, ganz wichtig. Wenn man allerdings dort steht, wo man sagt, ja, das, was ich mir schon mal aufgebaut habe an Vermögen, das soll vielleicht jetzt nicht mehr dem Risiko ausgesetzt sein, dass es auch wieder deutlich nach unten gehen könnte, macht es vielleicht auch Sinn, eine deutlich geringe Quote bis zu gar nicht in Schwellenländer investiert zu sein, unterwegs zu sein. Also pauschal ist das schwierig, macht wahrscheinlich mehr Sinn, im Dialog mit dem Experten herauszufinden, hey, wer bin ich, was habe ich vor und was passt da zu mir? Und Schwellenländer ist ja auch nur ein Beispiel von Fokussierung auf eine Art von Volkswirtschaften. Das gibt ja auch noch ganz andere Möglichkeiten auch. Deswegen würde ich nicht pauschal sagen, mach 70 Welt und 30 Schwellenländer. Da sind andere Überlegungen ja gar nicht mit berücksichtigt.
Ja, das leuchtet ein.
Aber natürlich vielleicht, also pauschal, bevor ich gar keine Strategie habe, passt es im Allgemeinen, aber im Speziellen ist es ein bisschen zu einfach.
Okay, also ich glaube, wir haben schon mal die großen Punkte abgehakt. Was mich noch interessieren würde, weil ich das ein paar Mal erlebt habe, dass da durchaus nicht allen klar ist, wo ist jetzt so genau die Abgrenzung zum Pazifikraum. Aber vielleicht wird es durch die Eselsbrücke BRICS schon ganz klar, weil Russland eindeutig kein Pazifikraum ist. Aber vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen.
Ja, gerne. Also wir haben am Anfang schon gehört, man kann potenzielle Investments nach Kategorien sortieren und die Einsortierung nach, nennen wir es mal, Globalisierungs- oder Wirtschaftsentwicklung ist oder volkswirtschaftlichem Status ist zum Beispiel die Geschichte Industrienationen, Schwellenländer. Da gibt es übrigens auch noch andere Einheiten auch noch. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben den Fokus auf den asiatischen Raum oder auf den pazifischen Raum, dann meint das in dem Fall den Fokus auf eine hemisphärische Aufteilung, also nach Kontinent oder nach Ländern, aber hat nichts mit dem Entwicklungsstand erstmal eines Landes zu tun. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen Pazifik, dann fallen mir da so Länder ein wie Vietnam, Thailand, vielleicht auch Indien und Co. Die sind da alle, aber Japan gehört ja auch dazu. Und dann würde man aber bei Japan zum Beispiel sagen, das ist definitiv eine große Industrienation, also kein Schwellenland. Und wenn man jetzt ein ganz klassisches Investment im Bereich Raum Pazifik hat, könnte beides dabei sein. Oder man hat dann zum Beispiel pazifische Schwellenländer. Man kann ja auch das eine mit dem anderen kombinieren. So ähnlich wie wenn man bei Autos, kann man einmal unterscheiden nach Motorsystem, ob es jetzt Elektromobilität ist oder Verbrenner. Bei Verbrenner zwischen Benzin und Diesel. Man kann aber auch unterscheiden zwischen Typ, also Geländewagen, Sportwagen, Kleinwagen, Kombi, was auch immer. Man kann aber auch unterscheiden zwischen Farbe. Man kann aber auch nach Preissegment sortieren. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und hinterher hat man so eine Matrix, nach der man dann Anlageentscheidungen trifft. Und da idealerweise jeder seine individuelle Allokation hat. Also die Aufteilung, warum er in was investiert ist. Und das nicht Zufall ist, weil es gerade irgendwie in einer Zeitung stand oder ein YouTube-Beitrag gewesen ist, so machen das jetzt alle, sondern dass man das genau für sich überlegt hat mit Begründung. Und das gibt dann nicht pauschal richtig oder falsch, sondern weil diese Begründung zu mir passen, wähle ich diesen Weg.
Okay, das war, glaube ich, gut verständlich. Ich habe noch eine weitere Frage, ist mir gerade eingefallen. Es gibt doch noch, da wirst du wahrscheinlich gleich besser auf den Zug aufspringen können, aber irgendwas, was noch mal krasser ist als die Investition in die Schwellenländer. Wie hießen die noch mal? Weißt du, was ich meine? Also was von?
Also was noch krasser ist, ist definitiv alles auf die 17 im Casino. Da habe ich noch deutlich mehr Renditeerwartung. Ist jetzt vielleicht keine Anlagestrategie. Nein, Spaß beiseite, ich weiß, was du meinst. Wenn man jetzt sagt, wir haben diese Entwicklungsstufen, Industrienationen und dann davor die Schwellenländer, dann gibt es davor noch wieder Nationen, die man meistens unter dem Begriff Frontier Markets zusammenfasst. Mhm. Wenn man so will, sind das die Schwellenländer der Schwellenländer. Und wenn man jetzt fragt, ja, was macht die denn aus? Dann sind das meistens Länder, die gar nicht voll als Ausländer, also als wir, als Investitionen erschlossen werden können. Also da fällt mir so ein Land ein wie zum Beispiel Bahrain. Das ist jetzt nicht deswegen ein Frontier Markets, weil es unterentwickelt ist. In vielen Infrastrukturthemen wahrscheinlich deutlich weiter als wir. Aber man kann dort überhaupt nicht an den Börsen in alle Unternehmen vollumfänglich als Ausländer investieren. Manche dieser Länder haben manchmal nur 2 oder 5 oder 10% ihres inländischen Marktes überhaupt für ausländische Investoren offen. Und das sind natürlich ganz andere Einschränkungen, wie man da investiert. Aber man kann sich vorstellen, wenn so ein Land einfach mal zum Beispiel von 10 auf 20% den Markt ihrer eigenen internen Börsen öffnet, was dann an Kurspotenzial da ist, wenn da das Geld dann dazu fließt. Von 10 auf 20 ist das ja einfach, und damit ist auch Basiseffekt, eine Entwicklung um 100%. Und wenn auf einmal das doppelte Geld von ausländischen Investoren reinfließt, hat das natürlich extrem Potenzial, sich auch weiterzuentwickeln. So, das wäre vielleicht auch eine Idee, die man sich dann, wenn man sich mit solchen besonderen Investmentideen beschäftigt, auch mal anzuschauen. Also als ein Beispiel Frontier Markets. Und so gibt es natürlich noch viele weitere Ideen. Aber ich möchte jetzt nicht pauschal jedem empfehlen, da reinzugehen, sondern das muss ganz wichtig, und da sollten wir auch nicht müde werden, darauf hinzuweisen, zu jedem Anleger passen. Und bei allen Anlagen ist es so, bei einer außerordentlichen Renditeaussicht stehen auch immer andere Risiken dem gegenüber. Und man sollte wahrscheinlich besser nicht sein ganzes Geld darauf setzen. Ähnlich wie auf die 17 im Casino.
Das hast du wieder schön verbildlicht. Okay, ich glaube, weiter müssen wir auch nicht in die Frontier Markets reingehen, aber weil es auch so ein bisschen mit dem Thema Schwellenmarkt zu tun hat, ist das vielleicht ein Begriff, bei dem es ganz gut ist, den mal gehört zu haben in dem Zusammenhang. Ich würde sagen, wir fassen einmal kurz zusammen. Also Emerging Markets, sprich Schwellenländer, haben die Chance auf eine Outperformance, haben aber gleichzeitig auch eine größere Schwankungsbreite, also bringen höhere Risiken mit sich. Die Beimischung im eigenen Portfolio sollte man individuell bestimmen, wie viel soll da tatsächlich rein. Aber eine Beimischung kann sich durchaus lohnen, je nachdem auch wie groß das Portfolio ist bei einer Anlage. Sicherlich die falsche Investition, aber als Beimischung im Portfolio eine gute Wahl. Würdest du sonst noch irgendwas sagen, was abschließend zu dem Thema Schwellenland zu sagen ist?
Zwei Gedanken kamen mir gerade noch und keine Sorge, wenn wir gleich den Podcast zu Ende aufgenommen haben, kommen mir wahrscheinlich noch 10 weitere, aber das könnte man auch noch sagen. Deswegen wollen wir hier immer nur ein paar erste Impulse geben und den Rest macht man dann auch gerne im persönlichen Dialog. Erstens, du hast gerade gesagt, jeder darf gerne für sich definieren, was denn da aus seiner Sicht ein guter, passender prozentualer Anteil des Gesamtvermögens in Schwellenländern sein kann. Diese prozentuale Quote, die muss auch nicht immer fest sein. Das heißt, ich finde heute die für mich passende Quote. Das kann aber in ein paar Jahren schon wieder anders sein, weil sich entweder mein Lebensumfeld, mein Lebensstandard verändert hat, meine Gesamtlebenssituation, oder aber auch, weil sich die Entwicklungspotenziale von den Schwellenländern anders entwickelt haben. Wenn die jetzt die nächsten Jahre extrem gut gelaufen sind, deutlich überdurchschnittlich, kann ich dann vielleicht, nachdem ich diese Gewinne mitgenommen habe, die Quote wieder ein bisschen runterfahren. Jetzt ist es zum Beispiel gerade so, dass die letzten Jahre eher unterdurchschnittlich gelaufen sind, also deswegen vielleicht ein bisschen mehr Potenzial in sich haben. Aber andersrum kann es auch sein, dass wenn die mal mehrere Jahre deutlich unterdurchschnittlich gelaufen sind und man da sagt, Weltwirtschaft, die stimmt auch, richtige Stimulation für die Schwellenländer, dann kann man diese Quote vielleicht auch mal wieder ein bisschen übertunen. Das ist so der erste Gedanke. Und manchmal regelmäßig führe ich ja Gespräche mit Anlegern und in letzter Zeit nehme ich stelle fest, dass Anleger, die seit einigen Jahren in den Emerging Markets dabei sind, eher sagen, hat sich ja gar nicht gelohnt, sollte ich dann nicht mal besser rausgehen. Man sollte sich immer überlegen, was war denn der ursprüngliche Grund, warum ich da reingegangen bin? Und was war der Anlagehorizont? Und wenn ich jetzt sage, Anlagehorizont war in dem Fall 10, 15 Jahre und ich erst 5 Jahre drin bin, dann kann ich es erstens nicht so richtig bewerten. Aber zweitens, der ursprüngliche Grund, das überdurchschnittliche Wachstumspotenzial und die Annäherungsmöglichkeiten, also diese Konvergenzoptionen an Industrienationen, besteht das weiterhin? Dann sollte ich natürlich jetzt weiter drin bleiben und warten, bis ich auch meine Idee, die ich da hatte, an den Märkten auch vollzieht. Wenn ich aber heute sage, ich glaube jetzt nicht mehr an die zukünftige Entwicklung der Schwellenländer, vielleicht sogar an die überproportionale Entwicklung, dann sollte ich rausgehen. Aber nicht sagen, ich gehe jetzt raus, weil ich das jetzt vielleicht bis hierhin nicht gelohnt hat, sondern die Fantasie, die ich da habe, hat die das Potenzial weiter zu bestehen und sich irgendwann zu erfüllen. Also immer zukunftsgerichtet und nicht auf den Moment. Und das ist halt, glaube ich, gerade für viele Privatanleger, die noch nicht diese Geduld mitbringen, auch warten zu können. Also warten zu können ist ja eine der bestbezahlten Eigenschaften an der Börse, die richtige Fantasie zu haben und zu warten, bis das auch passiert und nicht zu gucken, was ist letzte Woche passiert. Und weil das letzte Woche gut lief, muss ich jetzt auch dabei sein. Das ist das Gegenteil. Das ist Gier, die dementsprechend die Amateure in die falschen Anlagen treibt. Diese beiden Aspekte würde ich noch mit auf den Weg geben. Also erstens den prozentualen Anteil der Schwellenländer an meinem Gesamtportfolio immer situativ betrachten und wenn es noch nicht dazu gekommen ist, dass die Fantasie, die ich da hatte, sich erfüllt hat, hat es weiterhin das Potenzial dazu. Deswegen nicht frühzeitig da aus dem Game bringen lassen, weil man gerade in diesen Ländern nochmal überdurchschnittliche Wartezeiten mitbringen sollte. Und auch, also ganz besonders gilt hier der Satz von André Costolani: An der Börse ist alles möglich, sogar das Gegenteil.
Ein schöner Satz zum Schluss. Wobei unser ist ja noch viel schöner. Deswegen aufgepasst. Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder
und dein Julian Krüger. Danke fürs Reinhören. Bis zur nächsten Folge.